Guten Morgen, liebe Gemeinde. Zusammen mit der wunderbaren Sonne begrüße ich euch alle herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich euch wieder heute, wie im vergangenen Jahr, durch den Gottesdienst begleiten darf. Der heutige Sonntag hat den Namen Judika und ist der fünfte Sonntag der Passionszeit. Judika, schaffe mir Recht, Gott. Und ich möchte diesen Vers aus dem 43. Psalm weiterführen. Schaffe mir Recht, Gott, und hilf, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Und dazu einige Gedanken. Errette mich vor den falschen Leuten, die Böses planen. Denn du, Gott, bist meine Stärke. Du stehst auch dann zu mir, wenn sich in meiner Seele Dunkelheit ausbreitet, wenn ich in innerer Unruhe kaum an dich denke. Ich will bei dir bleiben und auf deine Stärke trauen, auch wenn mir Zweifel kommen, wenn ich sehe, dass es den Bösen gut geht und den Guten schlecht geht. Und wenn ich angefeindet werde, nur weil ich mich zu dir bekenne, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, führe mich dorthin, wo du wohnst und wo ich geborgen bin. Denn in der Stätte deines Hauses finde ich Freude und Wonne, dass ich dir fröhlich singe, schaffe mir Recht, Gott, und hilf, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Und auch mit dem Wochenspruch möchte ich euch begrüßen. Der steht in Matthäus 20, im 28. Vers. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich möchte mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lebendiger Gott, dein Sohn hat unter uns gelebt, er ist zu uns gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben zu geben, damit wir leben. Wir bitten dich, mach auch uns bereit, einander zu dienen und füreinander einzutreten. Befreie uns von unserem inwendigen Zwang, immer größer und besser sein zu wollen als andere. Hilf uns, dass wir uns nicht neidisch gegenseitig vergleichen, sondern einander das Gute gönnen, das du einem jeden von uns schenkst. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Lebendiger Gott, sei du nun mitten unter uns. Amen. Wir wollen nun gemeinsam den Psalm 27 lesen, und zwar im Wechsel. Ich lese die Verse, die nach links gerückt sind, und ihr lest bitte die Verse, die eingerückt sind. Könnt ihr das etwas erkennen? Ich denke schon. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn die Übeltäter an mich wollten, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seine Tempel betrachten.
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur guten Zeit und lehrt mich den Schutz seines Zeltes und erhört mich auf einen Felsen.
Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, meine
Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Die Schriftlesung heute ist auch der Text zur Predigt. Die Schriftlesung steht im ersten Epheserbrief, die Verse 15 bis 23. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat den Gesetz der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Ja, auch ich möchte euch noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Wir haben ausgerechnet nach knapp einem Jahr. Es fehlt noch ein Monat, glaube ich. Unser heutiger Predigttext ist der Vers 18 aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs. Er war vor einiger Zeit einmal Monatsspruch und das hat mich veranlasst, ihn dann auch als Predigttext zu wählen. Wir haben den Zusammenhang dieses Verses in der Schriftlesung schon gehört. Der Vers ist also sozusagen Teil der guten Wünsche des Apostels für die angeredete Gemeinde in Ephesus. Ich lese diesen Vers noch einmal. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Dieser Vers bringt auf den ersten Blick ein eigenartiges Bild. Erleuchtete Augen des Herzens, was soll das denn heißen? Oder ist das vielleicht doch nicht so eigenartig? Dass das Herz eine eigene Weise zu sehen hat, das lesen wir nicht nur im Neuen Testament. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist unsichtbar für die Augen. Das lässt der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry in einem berühmt gewordenen Satz den Fuchs zu seinem kleinen Prinzen sagen. Aber was ist denn das Wesentliche, das man mit den Augen nicht sehen kann? Bei Saint-Exupéry ist es das Innere des Menschen, das tiefe Gefühl der Liebe des kleinen Prinzen zu seiner Blume. In seiner Geschichte konkret gemacht durch die liebevolle Sorge, die verschwendete Zeit für diese Blume. Aber wir fragen weiter, warum können wir das Wesentliche nur mit dem Herzen sehen? Nun, wenn das Wesentliche mit der Innerlichkeit, also mit der Gefühlswelt zu tun hat, dann haben wir offenbar das Problem, dass wir bildhaft gesprochen nicht in den Menschen hineinsehen können, dass wir die Gefühle nicht sehen können, es sei denn, sie werden offen geäußert. Ansonsten bleiben sie unsichtbar. Es bleibt unsichtbar, was der eine oder die andere fühlt, denen wir begegnen. Wir können es mit unseren physiologischen Augen nicht erfassen. Und das bedeutet, dass es im Normalfall jenseits unserer visuellen Wahrnehmung ist. Um die Gefühle und den wirklichen inneren Wert anderer richtig wahrzunehmen und sich nicht vom Schein, manchmal von einer gespielten Show, überraschen zu lassen und täuschen zu lassen, müssen wir lernen, tiefer zu sehen. Sicherlich brauchen wir dazu Empathievermögen, das heißt die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Mit der Frage, warum macht er oder sie das? Was will er oder sie damit eigentlich ausdrücken? Die Fähigkeit, über den äußeren Schein hinwegzusehen, ins Innere zu sehen, kommt aber in unserer europäischen Vorstellungswelt und Bildersprache ebenfalls aus dem Herzen, dem Innersten des Menschen, dem Sitz der Gefühle. Ist das nun in dem Pauluswort gemeint? Gleich ist der Gedanke, dass es wichtig ist, nicht nur die Oberfläche von etwas wahrzunehmen, was wir mit unseren äußeren Sinnen wahrnehmen können, sondern das für die Situation Wesentliche zu erkennen. Und dieses Wesentliche findet man jenseits von dem, was man mit den Augen sehen kann. Vielleicht erinnern wir uns an die Geschichte, den Beginn der Geschichte des Königs Davids, als der Prophet Samuel, der den neuen König berufen soll, die göttliche Weisung bekam, sich nicht vom äußeren Schein blenden zu lassen und einen der kräftigeren, älteren Söhne Isais als zukünftigen König auszusuchen, sondern nun ausgerechnet den Jüngsten, David, einen schmächtigen Hirtenjunge. Denn, so ist die Begründung in dieser Geschichte, 1. Samuel 16, 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist eine Aussage, die dem Gedanken des Paulus inhaltlich genau entspricht. Und, um noch einmal auf das Eingangszitat von Saint-Exupéry zurückzukommen, wenn wir die Feststellung, dass Gott Liebe ist, umkehren, dann hat auch die hingebende Liebe, die mit dem Herzen sieht, bei Saint-Exupéry einen göttlichen Ursprung. Allerdings, anders als beim französischen Dichter, redet Paulus von erleuchteten Augen des Herzens. Der bildhafte Ausdruck erleuchtete Augen mag uns möglicherweise immer noch ein bisschen ungewöhnlich vorkommen, denn genauer gesagt sind es ja rein physikalisch gesehen weniger die Augen, die erleuchtet sind, vielmehr muss auf den betrachteten Gegenstand Licht fallen. Der Gegenstand muss beleuchtet sein. Was Paulus mit seiner Rede von den erleuchteten Augen ausdrücken möchte, ist aber durchaus auch logisch. Die Redewendung hat eine andere Zielrichtung. Das physikalische Licht allein genügt nicht, um das zu erkennen, was er meint, auf das er aufmerksam machen möchte, sondern auch die Augen des Herzens benötigen ein besonderes Licht, damit sie das Gemeinte auch sehen können. Sie müssen in diesem Sinn erleuchtet sein. Mit anderen Worten, der Geist und die Seele des Menschen müssen vorbereitet, also erleuchtet sein, um das wahrzunehmen, was Paulus zeigen möchte. Nun, Erleuchtung hat es in der allgemeinen Sprache mit einem plötzlichen Verstehen zu tun, das vorher nicht da war. Erleuchtung in unserem Alltag kann einerseits durch das Licht der Vernunft geschehen, wie man im Jahrhundert der Aufklärung sagte. Wir kennen die Redewendung, mir ging da plötzlich ein Licht auf. Physiologisch kann man das so erklären, dass man durch eine neue Verknüpfung der grauen Zellen im Gehirn plötzlich etwas, einen bestimmten Zusammenhang versteht, den man vorher nicht verstanden hat. Interessanterweise heißt zum Beispiel das polnische Wort für Bildung Oświata ja wörtlich Erleuchtung, von Światło, das Licht. Aber die Erleuchtung kann auch durch eine plötzliche Eingebung von außen kommen. Und hier sind wir wieder näher bei unserem Pauluswort. Denn die Augen des Herzens kann nur der Geist Gottes, der Heilige Geist, erleuchten. Das wird aus dem Vers deutlich, der vor unserem Vers steht. Wir haben ihn in der Schriftlesung gehört. In diesem Vers bittet Paulus um den Geist der Weisheit und der Erkenntnis für die Epheser, damit sie die Größe und Weisheit Gottes und damit die Größe seiner Pläne mit den Menschen erkennen können. Aber damit kein Missverständnis entsteht, diese beiden Lichtquellen müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen. Andreas Malessa, den vielleicht viele von uns kennen, hat einmal in einer eindrucksvollen Predigt über die Begegnung des Petrus mit dem römischen Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10 darauf aufmerksam gemacht, dass dort in Vers 19 steht, während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm. Das griechische Wort, das hier steht, bedeutet in der Tat eifrig nachdenken. Aus dieser Szene folgert dann der Prediger, also der Heilige Geist kann auch zu uns sprechen, wenn wir denken. Wir müssen unser Denken nicht in der Garderobe abgeben, wenn der Heilige Geist sprechen will. Soweit Malessa. Ein früherer Teilzeitprediger in unseren Bochumer Heimatgemeinden hat das auf seine Weise so formuliert. Gott schließt unseren laufenden intellektuellen Prozess nicht kurz, wenn er mit uns kommuniziert. Er verweist dabei auf 2. Timotheus 2, Vers 7, bedenke, was ich sage, der Herr wird dir in allen Dingen Weisung geben. Also bedenken und Weisung empfangen. Offen sein für Weisung. Das vergessen manche und wir haben das in unseren Gemeinden auch schon erlebt. Für Paulus ist es wichtig, den Zweck anzugeben, wozu die erleuchteten Augen dienen sollen. Zentrales Ziel ist für Paulus die Erkenntnis der Hoffnung, zu der wir berufen sind. Man kann das im Zusammenhang dieses Kapitels vielleicht so umschreiben. Fernziel der Hoffnung ist es, sozusagen mit den liebenden Augen Gottes den Zusammenhang seines Heilsplans zu erkennen, der unseren Alltagsaugen verborgen bleibt. Das erscheint als ein wunderbares, beeindruckendes Endziel unserer Berufung. Aber wie kann man das in unseren Alltag übersetzen? Also anders gesagt, was kann mit dieser Hoffnung, zu der wir nach Paulus berufen sind, konkret in unserer heutigen Lebenswelt gemeint sein? Bei näherer Betrachtung kann diese Hoffnung, zu der wir berufen sind, sehr unterschiedliche Dimensionen haben. Ich weiß nicht, was euch einfällt, wenn ihr diesen Vers hört. Ich dachte bei der Hoffnung, zu der wir berufen sind, erst einmal ganz spontan an das, was eigentlich am weitesten weg ist von unserem Alltagsleben, nämlich die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, aus 2. Petrus 3. Das geschieht aber erst am Ende der Geschichte. Und mit den eindrucksvollen Bildern, mit denen diese neue Welt in Offenbarung 21 und 22 beschrieben wird. Dass der Petrusbrief übrigens die Gerechtigkeit als unterscheidendes Merkmal dieser neuen Welt nennt, ist bemerkenswert. Denn Gerechtigkeit können wir in der gegenwärtigen Welt, wie wir sie vor allem in letzter Zeit schmerzlich erlebt haben und schmerzlich feststellen mussten, das können wir in dieser Welt letztlich nicht erreichen. Aber einer anderen Person mag zuerst etwas anderes eingefallen sein, das ein Stück näher ist unserer jetzigen Lebenswelt. Es gibt ein Gedicht von Schiller, das mich seit meiner Grundschulzeit begleitet, und zwar deshalb, weil unser damaliger Musiklehrer es während einer Festveranstaltung solo vorsingen sollte und wir bei gefühlten 100 Proben immer dabei waren. Darin beschreibt der Dichter Schiller die Hoffnung so. Die Hoffnung, sie führt ihn ins Leben ein, sie umflattert den fröhlichen Knaben, den Jüngling begeistert ihr Zauberschein, sie wird mit dem Greis nicht begraben. Beschließt er am Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Das ist die zentrale Aussage, auf die es hier ankommt. Schiller meint damit ganz eindeutig die Hoffnung auf Auferstehung. Die Hoffnung auf unsere Auferstehung haben wir aber nur Kraft der Auferstehung Jesu. Paulus sagt das in Vers 20, den wir in der Schriftlesung auch gehört haben, ganz explizit. Mit ihr, das heißt mit seiner Kraft, hat er, Gott, in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung Jesu durch die Kraft Gottes wird also letztlich als Schlüssel für die Hoffnung genannt, von der Paulus spricht. Aber Auferstehung bedeutet nicht nur Hoffnung auf Leben über das Grab hinaus. Auferstehung kann auch mitten in unserem Alltag geschehen. In meiner allerersten Predigt nach der Corona-Zwangspause habe ich Ostern 2023 von der Auferstehung im Alltag gesprochen. Die Hoffnung auf die Kraft der Auferstehung beschränkt sich nicht auf den Moment des Sterbens und schon gar nicht auf ein paradiesisches, jenseitiges Leben am Ende der Geschichte. Das wäre ein grobes Missverständnis. Was Hoffnung hier und heute für uns bedeuten kann, hat das Lied ausgedrückt, das wir eben zusammen gesungen haben. Ich werde gleich auf den Text zurückkommen. Aber ich möchte zunächst sozusagen als eine Kontrastfolie dazu etwas zeigen. Denn welche Bedeutung diese Hoffnung in unserem Leben hat und heute hat, wurde mir erst vor kurzem wieder bewusst, als ich in einem alten Brief von einem Menschen las, der diese Hoffnung leider nicht hatte. Die tragischen Folgen: keine klare Zukunftsorientierung, ohne echtes Lebensziel, Beklommenheit vor der Dunkelheit der Zukunft. Und mir kam wieder ein Lied in den Sinn, das wir als Chor sehr oft gesungen haben. Du bist ja doch der Herr, auf den wir hoffen. Du bist es noch. Wie tödlich uns der Zweifel auch getroffen, du bist es noch. Als ich von meiner gesundheitlichen Krise, ein kleiner Herzinfarkt, 2023 wieder ins Leben zurückkehrte, habe ich dieses Lied in Bochum eine Liedpredigt gehalten. Die kann ich hier natürlich nicht wiederholen, aber nur einen zentralen Gedanken daraus. Der Zweifel an die Möglichkeit zu hoffen ist lebensbedrohlich. Er ist tödlich, so sagt es das Lied, und das ist richtig. Denn ohne Hoffnung ist ein Leben schwerlich möglich. Das ist die bittere Realität in unserem Leben. Ich komme zurück auf das Tesee-Lied, meine Hoffnung und meine Freude, das wir gesungen haben. In dem Lied wird die Hoffnung sozusagen personifiziert in Christus. Und Hoffnung wird mit Freude, Stärke, Licht und Zuversicht verknüpft. Ein geradezu hymnischer Lobpreis auf Christus. Auch Paulus preist in den folgenden Versen des Kapitels, die wir in der Lesung gehört haben, in hymnischen Tönen die Kraft und die Stärke Gottes, mit der er Christus auferweckt hat. Wir haben das vorhin auch noch einmal gehört. Der hymnische Charakter wird im katalanischen Originaltext unseres Liedes »Meine Hoffnung und meine Freude« noch deutlicher. Denn dieser Text beginnt wörtlich übersetzt: Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, meu Kant. Hoffnung bedeutet also in unserem Alltag freudige Zuversicht. Nun ist Zuversicht in der deutschen Sprache im Unterschied zu Hoffnung etwas, was sich auf etwas unmittelbar Bevorstehendes bezieht, und vor allem, dass auch konkret begründet ist. Beispiel: Ich habe die Zuversicht, das Examen zu bestehen, weil ich mich gut vorbereitet habe, aber ich habe die Hoffnung, danach auch eine gute Stelle zu finden. Die Hoffnung in unserem Lied beruht auf dem Vertrauen auf Christus. Vertrauen, das frei ist von Furcht, Furcht vor der Zukunft, vor bösen Mächten, weil Gott Christus die Macht gegeben hat. Die Macht über alle Reiche und Gewalten, wie es in Vers 21 explizit in der Lesung heißt. Und dieses Vertrauen ist unser Licht in unserer trüben Welt, unser Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit. Und diese Hoffnung führt zur Freude, im katalanischen Text zum Lied. Der Psalm 27, den wir gemeinsam gelesen und auch gesungen haben, variiert diesen Gedanken der Erleuchtung durch Gottes Licht und drückt ihn so aus. Gott will unser Licht sein, unser Licht in unserer Ratlosigkeit sein, das Licht, das uns Heil und Heilung bringt, das Licht, das uns unsere Angst nimmt vor allem Grauen, das uns droht. Ich fasse noch einmal zusammen. Die erleuchteten Augen unseres Herzens sollen uns den Blick auf die Hoffnung freimachen, zu der wir durch Gott berufen sind. Und diese Hoffnung hat eine dreifache Dimension. Die neue Welt am Ende der Geschichte, unsere eigene Auferstehung jenseits des Todes und unsere Möglichkeiten der Auferstehung im Alltag. Im Vertrauen auf Jesus Christus können wir heute nicht nur Im Vertrauen auf Jesus Christus können wir die heute nicht nur politisch drohende Orientierungslosigkeit überwinden. Das bedeutet, dass wir Freude, Licht und Stärke für unseren Alltag schöpfen können und ohne Furcht in das Dunkel einer ungewissen Zukunft blicken können. Möge Gott uns diese Zuversicht schenken. Und der Friede Gottes, der all unser Denken weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Zu der eben gehörten Predigt fand ich zu Hause aus dem Büchlein Am Wegrand immer ein Wunder von Tina Wilms einige Gedanken, die meiner Meinung nach dazu sehr gut passen. Ich wünsche dir Menschen, die hinter die Alltagsmaske schauen und auch das wahrnehmen, was anderen verborgen bleibt. Menschen, die Sehnsüchte sehen und Hoffnung teilen, Schwächen annehmen und Verletzungen verstehen. Ich wünsche dir Menschen, die dich ansehen mit dem liebevollen Blick unseres Gottes.
Bitten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen.